in guten und die schlechten Zeiten. Ich habe oben drüber Ehe geschrieben, weil es geht nicht um Jogi Löw, um eine Frage zu beantworten. Auch wenn heute WM-Finale ist und die Deutsche Gott sei Dank zu Hause sind. Es geht um Ehe. Es geht um Ehe und ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Vorbereitung sehr, sehr nervös war. Ich habe unheimlich recherchiert, mehr als sonst. Viel gelesen, viel gehört über das Thema. Ich weiß nicht, ob ich schlauer geworden bin. Aber ich habe gedacht, das ist eine Predigt, da kann der eine sagen, das betrifft mich nicht. Ich werde versuchen, trotzdem das Ganze praktisch für alle zu machen. Für die, die schon länger dabei sind. Was soll ich denn beibringen? Ehrlich. Wir sind seit über 25 Jahren verheiratet, haben schon einiges an Erfahrung und alles. Es fließt in die Predigt hinein, also nicht als persönliches Zeugnis, sondern einfach als Überzeugung, was ich davon halte. Aber es gibt Leute, die über 50 Jahre verheiratet sind. Dann können sie noch mehr darüber erzählen. Ich hoffe, ihr kriegt noch was, ihr kriegt was mit und kriegt eine Bestätigung. Es gibt die, die einfach jetzt vielleicht frisch verheiratet sind oder vielleicht darüber nachdenken, zu heiraten. Es gibt solche. Es gibt Leute, die so wie ich, so 25 Jahre, 30 Jahre, es gibt Leute, von denen die sagen können, es war alles okay. Und andere, die sagen, das war richtig schwierig. Und es gibt Single. Single, die das gern sind und Single, die gern das ändern wollen, würden. Und es gibt Jüngere, die sagen, irgendwann vielleicht kommt ein Prinz. Ich hoffe, dass du, egal was dein Stand ist, dass du was davon mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst. 19. Mai 2018. Was war da? Sehr gut. Naini, du warst dabei, gell? Die ganze Welt träumt. Die ganze Welt guckt sich so ein Märchenhochzeit. Mit einem Märchenprinz. In einer Märchenumgebung. Märchenkleid, sehr teuer. Wunderbar. Die ganze Welt guckt und ist begeistert. Wovon träumt die Welt bei diesem Tag? Es gab sogar Sonne in England. Alles hat gestimmt. Wovon träumt die Welt bei solchen Bildern? Von einem Prinz. Die Mädchen, also einen echten Prinz. Kein Märchenprinz. England hat noch echte Prinzen. Passt auf, mit dem Brexit weiß nicht, ob sie noch rauskommen. Wovon träumen sie? Von einem Leben in Märchenschlössern? Versteht ihr, an dem Tag stimmt natürlich alles. An dem Tag stimmt einfach alles, ja. Vor laufende Kamera, da stimmt jeder Knopf an der Bluse, das stimmt einfach alles. Und das Essen stimmt wunderbar. Aber was ist nachher? Was ist nachher? Was ist nachher, wenn Harry feststellt, Meghan kann gar nicht kochen? Gut, ich glaube, er ist nicht darauf angewiesen. Ich glaube, er weiß es schon, dass sie nicht kochen kann. Ich glaube, das hat sie sogar schon gesagt. Dafür hat er sie auch nicht geheiratet. Vermute ich einfach. Was ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint? Was ist, wenn die Regentage kommen? Was ist, wenn eben das Schloss, wenn der Alltag einfach seine Rechte wieder da bekommen hat? Wenn die Lackierung einfach an Glanz verloren hat? Es ist interessant, ich hab das Ja-Wort noch gehört, in YouTube kannst du es hören. Also ein bewegender Moment. Also ich habe überlegt, ob ich das einspielen lasse, aber ich habe gedacht, die Hälfte der Frauen hier weinen vor Rührung. So bewegend, also das hat mich auch nicht so einfach so unberührt gelassen. Ich habe gedacht, da greifen die zwei, ich meine, die Umgebung stimmt, also vorlaufende Kameras, glänzt einfach alles. Du denkst, die sagen, also ich hab das Wort so übersetzt, also so wie ich es kann, und so ein bisschen gekürzt, das war ein bisschen länger. Ich verspreche zu dir zu stehen in Reichtum, Armut, Gesundheit, Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Und das in der Umgebung, unheimlich emotional. Jeder findet das toll. Jeder findet so eine Hochzeit toll. Und da muss man feststellen, in der westlichen Welt heiraten immer weniger Leute. Merkwürdig. Und dieses Versprechen, ich verspreche dir das alles. Du merkst genau, die greifen nach irgendetwas, das haben sie doch gar nicht in der Hand. Das haben sie noch nicht in der Hand. Die können doch nicht was versprechen, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben. Also ich glaube nicht, dass die zwei irgendwann am Hungertuch nagen müssen. Aber du weißt, was ich meine. Ein Versprechen für sein ganzes Leben, von dem ich sage, ich halte mich daran fest. Ich verspreche es. Ich stehe mit meinem ganzen Leben dafür da. Vor laufender Kamera. Millionen haben es gesehen. In guten und in schlechten Zeiten. Ist Ehe so gedacht? Also heute, wenn du dich rumguckst, musst du schon fragen, ja, ich meine, gut, in schlechten Zeit, guten Zeit. Also ein Kollege von mir, wir haben vor Jahren darüber gesprochen, über Ehe und dass er in der Kirche auch getraut wurde und so und dass die Pfarrerin ihm zur Wahl gestellt hat. Also entweder, das ist dieses Ja-Wort, entweder bis der Tod euch scheidet oder so, bis es nicht mehr gut geht oder irgend sowas. Das ist schon Verrat an die Ehe. Ganz einfach, weil der Gedanke der Ehe ist wirklich zukunftsorientiert bis das Lebensende, ohne dass du weißt, was passieren kann. Ohne Rücktrittsversicherung, bis der Tod euch scheidet. Wer hat sich sowas gedacht? Das haben sich keine Menschen gedacht. Sowas können sich Menschen nicht denken. Das haben sich auch keine Kirchen gedacht. Auch nicht die Christen haben sich sowas gedacht. Das kommt nicht von der Kirche. Das kommt von Gott selbst. Um diese ganze Gedanke der Ehe, das will ich im Voraus sagen, möchte ich ein paar allgemeine Sachen sagen über die Ehe und dann sagen, was Grundlage dieser Ehe ist. Es fließen bestimmte Überzeugungen von mir, weil vieles einfach aus der Erfahrung kommt. Ein paar Grundgedanken. Und wir lesen das erste aus dem Evangelium. Gott hat die Ehe gestiftet. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aus dem Matthäus-Evangelium, Jesus beantwortet eine Frage von den religiösen Leitern dort. Es gab damals die Möglichkeit für das Volk, so für die Männer vor allem, ja, einen Scheinbrief, sich von seiner Frau zu scheiden. Es gab bestimmte Bedingungen und wie und wann, aber es gab die Möglichkeit. Und die Pharisäer damals, die wollten wissen, wie stehst du dazu? Das war natürlich eine Fangfrage, die haben versucht, ihn zu Stolpern zu bringen, also Jesus zum Stolpern zu bringen. Aber die haben sich gehofft, er antwortet mit dem Gesetz Mose bestimmt. Da können wir praktisch als Gesetzlehrer so untereinander ein bisschen fachsimpeln, ja? Ein bisschen kleines theologisches Gespräch und so. Und dann führen wir ihn aufs Eis. Und Jesus geht gar nicht auf das Gesetz Mose ein. Das, was er sagt, kommt aus der Schöpfung. Das heißt, er beantwortet die Frage der Ehe mit was Grundlegendes. Gott, der Schöpfer, hat Mann und Frau dafür gedacht, dass sie Ehe schließen. Das Wort, das da für hängen heißt, das haben wir vor zwei Wochen auch gehört, hängen, das heißt eigentlich kleben. Das heißt, Gott führt zwei Menschen zusammen, ein Mann, eine Frau, und sie kleben zusammen. Und sie kleben nicht gerade jetzt ein bisschen für kurze Zeit, sondern wenn es heißt, dass die Menschen sie nicht scheiden sollen, dann ist es für das Leben gedacht. Also ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, zusammengeklebt. Das ist die Ehe. Kein Gedanke aus der Kirche, kein Gedanke aus den Menschen, Gedanke aus Gott, der Schöpfer. Unabhängig von der Kultur, unabhängig von der Religion. So hat Gott, der Schöpfer des Weltalls, gedacht. Ehe. Und was bezweckt er damit? Warum ist das so? Ist das gut? Die erste Frage, ist das gut? Also viele werden heute sagen, in unserer Umgebung, viele sagen, naja, also ich weiß nicht, ob das gut ist. Eigentlich finde ich das nicht gut. Ich meine, wir sind in der Kirche. Wir kennen Gott oder die meisten kennen Gott. Und du weißt genau, wenn Gott einen Gedanken hat für die Menschen, dann ist dieser Gedanke gut. Grundsätzlich. Das kannst du voraussetzen. Wie ist Ehe wirklich gedacht? Wie geht es praktisch? Warum ist es so, dass man auf Lebenszeit sich binden soll? Ich habe viel gelesen und ich konnte aus der Bibel auch vieles lesen, aber nicht, wo ich sagen würde, das hat mich so richtig befriedigt. Das war richtig die Antwort auf meine Frage. Es gibt Beispiele in der Bibel, die du aber für dich nicht nehmen kannst. Also Sarah und Abraham haben ganz andere Probleme als du und ich. Also ich würde sagen, mit 90 ein Kind zu kriegen, ich glaube, das ist nicht unser allergrößtes Problem. Ja? Der Jakob mit seinen zwei Frauen, für den er 14 Jahre schuften muss. Also ich glaube, ich merke schon, das ist nicht so ganz auch unsere Welt. Salomo mit seinen 1000 Frauen, auch nicht unser Problem, oder? Denke ich nicht. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, erfahren wir, dass Petrus verheiratet war, aber mehr erfahren wir eigentlich nicht. Und wir erfahren, dass Paulus nicht verheiratet war. Und dass er sogar von sich aus sagt, eigentlich wünsche ich mir, dass alle Leute so wären wie ich. Also nicht verheiratet. Jetzt haben alle Verheirateten ein Problem. Sie müssen sich rechtfertigen, warum sie verheiratet sind. So nehmen wir es nicht so streng, aber versteht, was ich meine. Oh, aber das größte Problem, was ich hatte, was heißt Problem, die Fragestellung, die ich hatte, ist, was ist mit Jesus? Jesus war Single. Ich kann meine Lebenserfahrungen, so jetzt das, was ich praktisch, nicht mit praktischen Lebenserfahrungen von Jesus vergleichen. Ich kann natürlich geistlich was übertragen, natürlich, das machen wir auch. Aber du verstehst, was ich meine? Es sieht so aus, es gibt keine Regelung, es sieht so aus, wie wenn die Ehe einfach so ein Freiraum wäre, wo du dich entwickeln kannst und zwar für dich mit viel Freiheit drin. Und genau das denke ich. Genau das denke ich. Ich denke, dass Ehe ein Raum ist, wo ein Mann, eine Frau Leben erfahren können, Leben gestalten können, und zwar auf ihre eigene Art und Weise. Also frei von Vergleich von anderen, weil das wäre mein erster Punkt. Weil es so ist, kannst du zwei Ehen miteinander nicht vergleichen. Das wäre der erste Punkt, den ich dir geben würde. Du kannst deine Ehe mit einer anderen Ehe nicht vergleichen. Ich bin so froh, und ich hoffe, die macht das nicht, dass Karin mich nicht mit Prinz Harry vergleicht. Sonst habe ich verloren. Verstehst du, was ich meine? Gott nimmt zwei Personen, zwei Menschen, und sie führen zusammen eine Ehe. Und dann hier sind nochmal zwei, die führen eine Ehe. Diese Leute sind total unterschiedlich. Und dann kommen wir vielleicht, oder kommst du vielleicht auf die komische Gedanke, die zwei Ehe zu vergleichen. Und du merkst genau, das haut nicht hin. Natürlich, weil wir vergleichbare Bedürfnisse haben. Wir sind nicht grundsätzlich unterschiedlich verschieden. Wir haben die Grundbedürfnisse sind dieselben. Und deswegen gibt es schon Bereiche, wo man was vergleichen könnte und kann. Und es ist auch so, dass bei Problemen, dass man natürlich auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen kann. Soll man auch machen. Aber grundsätzlich der Vergleich von zwei Ehen, wenn du so veranlagt bist, das geht schief. Das geht schief. Du kannst deine Ehe vieles Gutes tun, wenn du das nicht machst. Wir können uns nicht vergleichen. Jetzt muss ich meine Notizen nochmal rausholen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu kürzen. Aber was macht Gott mit so einer Ehe? Er bildet einen Schutzraum, wo diese zwei Menschen sich entwickeln können. Wo diese zwei Menschen, ein Mann, eine Frau, einen Raum finden für ihre Gefühle, für ihre persönliche Entwicklung, für Sexualität, für Vertrauen. Und du merkst genau, bei solchen Begriffen braucht der Raum eine stabile Grundlage. Vertrauen funktioniert nicht, wenn es wackelig ist. Und deswegen ist Ehe nicht auf Zeit gedacht. Deswegen kann Ehe nur, wenn es um Vertrauen geht, auf Leben gedacht sein. Und zwar, ich muss mir sicher sein, dass der sich mit mir verbinden will, dass er das ernst meint, und zwar ernst meine ich sein Leben lang, dass es stabil wird, ansonsten kann nichts wachsen. Ansonsten kann nichts wachsen. Und mit wachsen meine ich ja auch nicht Kinder. Mit wachsen meine ich Beziehung. Klar, sie gehören die Kinder auch in der Ehe, das sprechen wir auch an. Werden wir gleich besprechen. Aber mit wachsen verstehe ich erstmal eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die auf ganz besondere Art und Weise zueinander gehören. Den Schutzraum braucht es. Es braucht es, weil wir unheimlich verletzlich sind. Im Schöpfungsbericht gibt es Adam und es gibt Eva. Und es gibt ein Wort, wo der ganze Segen dieser Ehe dargestellt wird. Weißt du, was für ein Wort das ist? Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Du kannst natürlich körperlich denken, gehört auch dazu. Dazu sind aber alle Gefühle und Emotionen gemeint, dass ich mich nicht verstecken muss. Die zwei müssen sich nicht verstecken. Dazu brauchst du einen geschützten Raum. Weil es geht nur die beide was an. Verstehst du, wie eng diese Beziehung sein muss, diese Ehe? Deswegen ist es auf Lebenszeit gedacht. Es braucht diesen Raum, damit Vertrauen wachsen kann, damit diese Gefühle offen werden können, damit man sich einander geben kann, körperlich, seelisch. Es braucht aber den Raum auch, natürlich, für Kinder. Gott hat Ehe gedacht als Platz, wo die Kinder wachsen. Sexualität hat nicht zunächst mit Kindern zu tun. Wenn das heißt, dass sie ein Fleisch werden, da ist noch gar nicht von Kindern die Rede. Das müssen wir halten. Vielleicht manchmal, es gab in vergangener Zeit und Jahrhunderte schon diese körperliche Feindlichkeit, dass man Sexualität einfach als, das war was Böses, man hat es halt gebraucht. Ja. Sonst gibt es keine Kinder. Das ist nicht so gedacht. Vielleicht spiele ich es nachher ein, es gibt ein Wort aus dem Hohenlied, wo du merkst, wie erotisch das alles sein kann, ja? Dass Gott einfach nicht gegen Sexualität ist und es ist auch nicht zunächst mal für Kinder gedacht, das ist für die zwei zusammen gedacht, als Verbindung, als enge, enge Verbindung. Aber Gott hat natürlich auch einen Plan. Seid fruchtbar und mehret euch, das kommt dann aber auch gleich. Für Luther war klar, eine Ehe hat immer mit Kindern zu tun. Das war seine Meinung. Deswegen hat er, was weiß ich wie viel, 7, 8, 10 Stück gehabt. Für ihn war klar. Also, aber die Ehe ist auch der Raum, wo Gott die Kinder gedacht hat. Und wenn du über dieses Wunder nachdenkst, dann musst du sagen, das ist ja wahnsinnig. Das ist ja wahnsinnig. Verstehst du, Leben stiften, das macht der Schöpfer. Und genau in diesem Raum sagt Gott, ich will Leben stiften. Das heißt, da ist der Schöpfer persönlich da, wenn es um mein Kind geht. Mach dir das bewusst. In dem Zusammenhang, das wollte ich kurz streifen, das ist zwar nicht mein Thema hier, aber das Thema Ehe für alle, Reizthema, wie gesagt, nicht mein Thema, wir müssen uns nicht drüber streiten heute Morgen. Nur, wenn wir das so verstehen, dass Gott die Ehe als der Raum, geschützte Raum gedacht hat, auch für Kinder, damit sie stabil wachsen können, damit sie nicht auf der Straße landen, damit sie, das sind auch Erfahrungswerte. Kinder, die nicht in stabile Verhältnisse geboren werden, werden selber unstabil. Oder die wachsen einfach, es ist problematischer. Das weiß man einfach, ja. Wenn eine Gesellschaft der Meinung ist, dass dieselbe Ehe für Homosexuelle und für Heterosexuelle gilt, also mit allem Drum und Dran, das ist das gleiche Begriff, das gleiche ist gemeint, dann muss ich sagen, dann meint man, dass eine Beziehung, wo Leben gestiftet werden kann, gleichwertig ist wie eine Beziehung, wo von Natur aus kein Leben gestiftet werden kann. Dann ist nur eines passiert, da haben die Kinder unheimlich an Wert verloren. Unabhängig davon, dass Menschen in ihrer Lebensgestaltung bestimmte Anerkennung brauchen und alles, das will ich gar nicht ansprechen. Auch für Homosexuelle will ich gar nicht sprechen. Das ist nicht mein Thema heute. Aber nur zum Thema Ehe, dass da die Ehe gleichwertig gemacht wird, hat nur eine Bedeutung. Die Kinder sind nichts mehr wert. Das ist von Gott aus nicht so gedacht. Ehe in der Bibel ist immer zwischen einem Mann und einer Frau. Weil zur Ehegestaltung gehört auch das Lebensstiften, das gehört zur Lebensgestaltung dazu, Elternschaft. Elternschaft ist für viele einfach eine Erfüllung. Das gehört dazu, das gehört zur Persönlichkeitsentwicklung auch dazu. Die Ehe wird öffentlich bekannt gegeben. Also jetzt nochmal, die Ehe wird nicht, die ist keine Idee von der Kirche. Die Ehe ist eine Idee von Gott. Und die Kirche gibt den Rahmen dazu und betont, wie wichtig das ist. Aber Gott, der Schöpfer, hat, ehe es überhaupt eine Kirche gegeben hat, die Ehe gestiftet. Und die Ehe wird auch nicht durch die Kirche gegründet. Also wenn Harry und Meghan vorm Altar stehen und das Ja-Wort geben, sind sie eigentlich schon als Paar da. Also Meghan muss sich nicht erst überlegen, sagen, ja, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, ja oder nein. Das hat sie schon Ja gesagt, ja. Und der Harry genauso. Das Ja-Wort, das sie sich geben, das ist schon eine beschlossene Sache. Im Herzen sind sie schon verheiratet. Das wird öffentlich bekannt gegeben. Und dann kannst du dich fragen, brauche ich das denn? Wenn Gott die zwei Menschen zusammenbringt und dann ist es eine Ehe und dann brauche ich das denn? Brauche ich diese öffentliche Bekanntgabe? Wie stabil ist dein Versprechen? Oder was denkt dein Partner, wenn du dich nicht dazu öffentlich bekennst? Es gibt für Gott eines, was ganz schlimm ist, das ist Ehebruch. Öffentliche Bekanntgabe von deiner Ehe ist Schutz gegen Ehebruch. Das ist Schutz für deine Ehe. Interessant ist, dass der Luther diese öffentliche Bekanntgabe nicht in der Kirche gemacht hat. Er hat die Leute getraut, er hat seinem Pfarrer das empfohlen und hat gesagt, vor der Kirche, bevor sie in die Kirche gehen, sollen sie das Ja-Wort geben. Das heißt, für ihn war ganz klar, das ist was zu dieser Welt gehört. Das ist nicht unbedingt was Kirchliches. Die Ehe ist ein weltlich Ding, das ist das Wort von Luther. Und zwar, er will damit eines betonen, das mussten alle wissen. Das passiert nicht im geschlossenen Kreis der Kirche. Das passiert vor der ganz breiten Öffentlichkeit. Bis zum 11. Jahrhundert haben in Deutschland Könige und Volksvertreter die Ehe geschlossen. Dann hat die Kirche im Namen der Obrigkeiten übernommen und dann wieder im 19. Jahrhundert durch Reichsgesetz oder was immer, 19. Jahrhundert, haben es wieder die Standesbeamte, dann sind sie entstanden. Dann war es wieder die Sache der Obrigkeit, das bekannt zu geben. Und dann hat die Ehe gegolten. Warum sage ich das? Mir sind jetzt aktuell keine Beispiele bekannt, aber von früherer Zeit weiß ich die Diskussion um zwei, die heiraten. Und der eine, der bekehrt sich, der kommt zu Jesus. Und der andere nicht, noch nicht. Das bringt Spannung mit sich, das bringt Schwierigkeiten mit sich, Diskussionen. Und die eine, die Jünger, also sie oder er, sie sagt, ja, aber ist meine Ehe überhaupt gültig? Eigentlich habe ich es nicht vor Gott geschlossen. Ich war damals nicht Christ. Gilt meine Ehe? Klar gilt sie. Sie gilt, weil sie nicht primär mit der Institution Kirche verbunden ist, sondern es ist einfach eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich was versprechen. Paulus verfolgt den gleichen Gedanken, 1. Korintherbrief. Da sagt er, der spricht zu einer Gemeinde, da muss es wohl schon genau die Frage gegeben haben. Und da sagt er, was passiert, wenn ein Partner gläubig ist und der andere nicht? Und er sagt, der gläubige Partner soll den anderen nicht verstoßen. Er sagt aber auch, wenn der nicht gläubig ist, nicht dabei bleiben will, dann soll er gehen. Da ist man nicht gebunden, sagt er. Es geht um Frieden. Aber grundsätzlich gilt die Ehe trotzdem, gilt die Ehe auch, wenn sie nicht vor der Kirche getraut wurde. Weil nochmal, die Ehe wird nicht in der Kirche gegründet. Die Ehe in der Kirche, bringen wir die Ehe vor Gott und wir bieten uns seinen Segen. Ich brauche diese öffentliche Bekanntgabe. Ich brauche das, weil ich mich festmachen will und ich will die Sicherheit, dass es auch hält. Deswegen brauche ich das. Und ich will, dass alle Leute das wissen. Ich habe das ein bisschen verglichen mit der Taufe. Das ist so, wenn du zur Taufe kommst, bist du eigentlich schon gläubig. Du wirst nicht durch die Taufe gläubig, aber die Taufe ist diese Bekanntgabe. Du machst das öffentlich. Und so ist es. Du brauchst das für dich als Sicherung, dass jeder weiß, der ist verheiratet, sie ist verheiratet. Ich habe an das Beispiel von Abraham gedacht. Der flieht mit seiner Sarah irgendwo und landet beim König oder beim Pharao, glaube ich. Und er hat Angst. Er kriegt auf einmal Schiss, weil er sieht, genau, seine Sarah ist hübsch und der König ist schön. Er könnte einfach sich in seine Sarah verlieben und das tut er aber auch. Und dann sagt er, ja, sie ist meine Schwester. Er gibt nicht bekannt, dass es seine Frau ist. Und der Pharao denkt also gut, wenn es so ist, ja. Abraham hatte Angst, dass er umgebracht wird, damit er an seine Frau kommt. Und der Pharao erfährt das aber, dass die Frau verheiratet ist und das ist für ihn eine Katastrophe. Er sieht Ehebruch vor sich und er sagt, ich habe mich schuldig gemacht. Verstehst du, wenn er das bekannt gegeben hätte, wäre das alles gar nicht passiert. Du brauchst diese öffentliche Bekanntgabe, um dich und um deine Ehe zu schützen. Deswegen ist, ich sage mal so, eine Ehe ohne Trauschein keine stabile Sache. Das ist nicht sicher. Du brauchst diese Bekanntgabe, damit auch dir klar wird, du schließt mit deinem Partner ein Bündnis. Als der Mann verlässt Vater und Mutter. Eigentlich verlässt er seine ganze Sippe damals. Er verlässt eigentlich den geschützte wirtschaftliche Raum und gründet was Eigenes. Das heißt, zur Ehe gehört auch Häckerle und Grundstückle. Das ist eine wirtschaftliche Einheit. Also wie man das heute regelt, bitte, das will ich nicht so ins Detail gehen. Aber du verstehst, du machst dich auch auf diesem Gebiet abhängig. Das ist wichtig, wenn wir von den guten und von den schlechten Zeiten sprechen. Das ist wichtig, das zu wissen. Dass Ehe auch so gedacht ist als Abhängigkeit. Und ich sage dir eines, das ist so gut. Dass du auf einmal von einer Person abhängig wirst und dass diese Person von dir abhängig wird, das ist so gut. Das tut dir gut. Dass du auf einmal gedanklich, also mit deiner Meinung auch abhängig bist, du wirst beeinflusst, ist schon klar. Du bist finanziell abhängig, emotional abhängig. Du bist auf einmal in einem Rahmen, wo du sagst, ha, ich bin organisatorisch auch abhängig, ich kann nicht mehr das machen, was ich will. Ja? Das tut dir so gut. Das will die Welt gar nicht, aber das brauchen wir. Verstehst du? Manch ein Mann ist unter der Haube gekommen, es hat ihm gut getan. Und bei einer Frau genauso. Das ordnet das Leben. Als wir geheiratet haben, war eines klar, wir gehören zueinander. Das ist klar. Und dann, ich glaube, zeitlang hast du uns nur noch ein Doppelpaar gekriegt. Und dann, wir haben auch keinen Ehekurs gemacht oder sowas. Also nichts gegen Ehekurs, aber wir haben einfach keins gemacht. Und dann ist mir aber, habe ich irgendwie ein Wort gehört, das war, also in Bezug auf Ehe, auch in Bezug auf christliche, also in christlichen Rahmen, wo es hieß, naja, zu einer gelungenen Ehe gehört auch dazu, dass jeder Ehepartner seine eigenen Freiräume hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob sowas für dich wichtig ist und so. Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Ich muss ehrlich sagen, dieser Gedanke war mir schon recht fremd. Also, verstehe mich nicht falsch, wir sind zwei Persönlichkeiten. Jeder hat seine Persönlichkeit. Also wenn zwei Persönlichkeiten zueinander kommen, die werden zwar ein Fleisch, aber es sind trotzdem zwei Persönlichkeiten. Also es ist nicht so, dass wir anfangen eines und wir haben nur noch eine Meinung und es ist einfach nur noch das eine. So funktioniert Ehe nicht, ja? Muss ich dich enttäuschen? Ich will auch einer gegenüber haben. Ich will einer, der der auf Augenhöhe mit mir reden kann. Verstehst du? Sonst wirst du ganz, ganz, ganz arg einsam. Ich will einer, der mir seine Meinung gibt. Oder ich brauche diese Gemeinschaft. Gemeinschaft ist immer, wenn du ein Gegenüber hast. Dafür ist der Mensch geschaffen, für ein Gegenüber. Ich brauche keiner, der mich psychologisch oder manipulieren kann. Oder der mich manipuliert. Ich brauche auch keiner, der mir hundertprozentig gleich ist. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht ertragen. So ist Ehe nicht gedacht. Das heißt, zwei Persönlichkeit, zwei getrennte Räume. Die haben aber eine Schnittmenge. Dass du deine eigene freie Räume hast, dagegen ist nichts anzuwenden. Das habe ich kein Problem. Ich habe die Befürchtung, bei den Gedanken, zur gelungenen Ehe gehört praktisch, dass man seine freien Räume hat, habe ich die Befürchtung, dass man da meint, zu viele Ehe ist auch nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Dass man denkt, ja, Ehe ist schon gut, aber ich sage dir eines, du gehörst zu dieser Frau und er gehört zu dir. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass du mit deiner besten Freundin über deinen Mann schimpfen kannst. Das weiß ich nicht, ob das gut ist. Ob das für deine Ehe förderlich ist. Oder du mit deinem Kumpel unterwegs, ja? Ich weiß es nicht, ob das gut ist. Ich kann dir nicht sagen, was für deine Ehe gut oder nicht gut ist. Ich habe es vorher gesagt, ich kann zwei Ehen nicht vergleichen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich möchte nur zu Bedenken geben. Ehe ist als Abhängigkeit gedacht. Zwei Menschen sind voneinander abhängig. Und das hat zeitliche, seelische, gefühlsbedingte und organisatorische und auch finanzielle Bedeutung. Das gehört alles zusammen. Es ist doch nicht so, dass der Mensch von Altruismus geprägt ist. Das ist der Mensch, der gibt sich so hin. Er dient einfach immer den anderen. Und durch die Ehe endlich kann er sich selbst dienen. Sondern es ist umgekehrt, dass der Mensch ein absolutes egoistisches Wesen ist. Und dass du durch die Ehe eine Chance hast, dagegen zu wirken. Es ist nicht immer einfach und nicht immer angenehm. Das heißt, du musst zurückstecken. Aber ich sage dir eines, das ist wunderbar. Für deine persönliche Entwicklung wunderbar. Und das ist das Grundprinzip der Ehe. Ich muss doch gucken, weil... Dass die Ehe auf Gemeinsamkeit, auf Abhängigkeit, ja, es gibt, du kannst Ehe nicht auf Sex und Spaß bauen. Das gehört auch dazu, aber verstehst du, jede 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Parship, ja? Ich finde die Werbung sowieso trostlos, wenn ein Single sich verliebt, was ist mit dem anderen, gell? Also, ich habe die Werbung nie verstanden. Ich habe gedacht, zu verlieben können zwei. Aber gut, das ist vielleicht dieser Sinn von Egoismus. Hauptsache, ich verliebe mich, ja? Komisch, richtig komisch. Und ich habe im Internet geguckt, in YouTube kannst du die 20 Werbespots von Parship, das sind sogar mehr, angucken. Die sind alle auf eines. Du hast die Frau auf dem Fahrrad, der Mann im Sportstudio, du hast die Frau am Strand. Das geht alles darum, dass ich suche meinen Partner, so wie er mir passt. Einer hat einmal gesagt, Ehe ist genau das Gegenteil, Ehe, das ist so, ich gebe mich ganz hin und ich erwarte nichts zurück. Das ist auch Käse. Verstehst du, so heiratet man doch nicht. Die Person, die mir begegnet, die gefällt mir. Ich habe was von ihr. Also selbstlose Liebe, das kennt nur Gott. Wir können das nicht, auch als Jünger Jesu nicht. Aber das, der Grundprinzip der Ehe ist nicht, ich suche mir jemanden, damit ich in Urlaub gehe, damit ich... Das Prinzip ist, du gefällst mir, weil du schöne Augen hast oder schöne Beine hast oder du bist so stark oder ich kann so schön mit dir unterhalten. Das ist wichtig. Gemeinsame Interesse. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Partnerschaft, Vermittlungs, da bin ich nicht dagegen, weil ich denke erstmal, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Das hat es immer gegeben. Also die meiste Ehe in adligen Bereich waren arrangiert, verstehst du? Das ist nichts dagegen, das ist ein Zeichen auch von Einsamkeit. Einsamkeit in dieser Welt, die Leute suchen was und brauchen was. Die Menschen brauchen einfach Kontakt und brauchen Beziehungen. Das Problem ist so, auf welcher Basis baust du deine Beziehung? Und für Ehe ist definitiv zu wenig, weil für Ehe, das Grundprinzip der Ehe finden wir, wenn Gott zu seinem Volk spricht. Wenn Gott zu seinem Volk spricht, dann vergleicht er seine Beziehung mit deiner Ehe. Ich habe hier zwei Beispiele. Einmal im Neuen Testament, im Alten Testament, wo es heißt, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Er vergleicht seine Beziehung mit seinem Volk, mit einer Ehe. Ich finde es wahnsinnig. Gott sagt, ich bin da oben und der Mensch ist da unten und ich setze mich herab und ich sage, meine Treue, weil wir von der Liebe Gottes sprechen, sprechen wir von Treue. Meine Treue, meine Liebe, das vergleiche ich, das ist wie die Ehe zwischen Menschen. Und dann sagst du, okay, aber ich kehr das Bild um. Gott ist ganz oben und er nimmt die Ehe auf seine Ebene und er sagt, so wie meine Treue ist, ist die Ehe für mich von mir aus gedacht. Gott ist der absolute Treue. Und deswegen, Ehe ist als Treue gedacht. Das Wort habe ich sofort bekommen, das Wort Treue. In guten wie in schlechten Zeiten, das ist Treue. Du kannst von Treue nicht sprechen, solange du die schlechten Zeiten nicht erlebt hast. Wir haben heute WM-Finale, ja, deswegen kann ich ans Beispiel nicht vorbeikommen. Es ist gut, es ist einfach, für die deutsche Mannschaft begeistert zu sein, wenn sie WM-Meister werden. Verstehst du? Jogi ist der Größte, der Beste. Aber heute, wer noch sich begeistern kann für die deutsche Mannschaft, der ist treu. Verstehst du? Ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Ich mag eigentlich diese Beispiele nicht so sehr. Das bringt praktisch Fußball auf die Höhe von der Ehe. Das will ich nicht. Weil mit der Ehe ist wirklich was Ernstes gemeint. Dass wenn du das Ja-Wort gibst, dass du dich verpflichtest zur Treue. Und Gott sagt, diese Treue, die ist auf meine Ebene. Wie treu ist Gott? Wie treu ist Gott? Überleg's dir mal. Und genau so das Bild hat Gott von deiner Ehe. Es ist so, dass vielfach Gott von seinem Bund mit Israel eigentlich nichts hat. Israel ist immer der Schwächere in dem Bund. Das ist immer der einfach den Bund eigentlich gefährdet. Immer der einfach droht auszubüchsen. Und Gott ist der Starke, der einfach seine Treue darin beweist, dass er trotzdem fest dran hält. Treue ist das, wenn ich merke, ich habe nichts davon und ich halte trotzdem dran. Das ist anders als Parship. Das ist anders als ich will mit dir in Urlaub fliegen. Das Märchenschloss ist verschwunden. Das Märchenschloss gibt es nicht mehr. Das Kleid ist auch langs durchlöchert. Jetzt kommen ganz andere Probleme. Jetzt kommt das Leben, ganz normal. Jetzt kommt die Herausforderung. Finanziell, die Kinder sind auch eine Herausforderung. Vielleicht Gesundheit, da müssen einige Pläne platzen. Man muss sich neu orientieren in seinen Planungen. Vielleicht merkst du, das, was ich mir gewünscht habe, das ist nicht zustande gekommen. Gott liebt das Schwäche, das Schwache, der Schwache und er liebt den Versager. Jesus liebt den Versager. Jesus steht zu dem Versager. Ehe ist nicht eine Gemeinschaft, die auf Leistungsorientiertheit gedacht ist. Das ist keine leistungsorientierte Gemeinschaft. Das ist nicht so, dass du in der Ehe zunächst mal was leisten musst. Was Gott erwartet, ist Treue. Dass du zu einem stehst. Ich finde, zwei Wörter passen nicht zusammen. Das Wort Erfolg und Ehe. Ich finde, das passt nicht zusammen. Ich finde, Erfolg hat irgendwie sowas mit Druck zu tun. Gell? Also Erfolg ist irgendwie so, ich muss was erreichen. Und mit der Ehe ist so, dass du dich auf einen einlässt und mehr oder weniger mal gucken, was passiert. Gell? Aber ein Punkt heißt von Gott aus Treue. Das heißt, egal was passiert, du stehst zu dieser Person. Und du merkst genau das Thema Treue. Das ist genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Du kannst nicht von Treue sprechen, wenn du nicht das ganze Leben meinst. Das geht nicht. Mit Treue ist natürlich das ganze Leben. Gott bindet sich für die Ewigkeit mit seinem Volk Israel. Die Ewigkeit haben wir nicht, die gehört uns nicht, noch nicht. Unsere Ewigkeit, das ist unser Leben. Und deswegen, im Vergleich, binden wir unsere Ewigkeit, unser Leben, binden wir uns für diese Ewigkeit mit unserem Partner, mit unserem Ehepartner. So ist Ehe gedacht. Wir werden abhängig, und das ist gut, wenn wir voneinander abhängig sind, und es ist gut, wenn wir in den guten Tagen diese Abhängigkeit üben, damit es in den schlechten Tagen auch hält. Du kannst in den guten Tagen nicht meinen, ich mache, was ich will. Und die Hoffnung, dass wenn die schlechten Tage kommen, dass das noch hält. Ich glaube, das wird schwierig. Das muss geübt werden. Und das muss geübt werden, solange die Zeiten günstig sind. Es gibt ein Buch, es heißt Prinz geküsst, Frosch geheiratet. Ein Frauenbuch. Du darfst mal hinter der Schokoladenseite schauen. Es gibt sie, die andere Seite. Und die ist nicht schlechter, die ist einfach anders. Gott liebt das Schwache. Die Erwartung von Perfektion hat schon einige Partner zugrunde gelegt, zugrunde gerichtet. Du darfst auf bestimmte Pläne verzichten. Du darfst auf bestimmte Anforderungen verzichten. Und dann wirst du merken, das brauche ich eigentlich gar nicht. Was ist dein Ziel in der Ehe? Mit dem möchte ich schließen. Gottes Ziel mit den Menschen, das ist die Wiederherstellung und die Erhaltung von Beziehungen. Gott ist gekommen, damit diese Beziehung, diese Verbindung zwischen Menschen und ihm einfach wiederhergestellt werden und auch fest werden. Und das dürfen wir als Bild sehen für die Ehe, dass wir sagen, egal was du für Pläne hast in deinem Leben, was du schon Pläne schon erfüllt hast, ob es mit Kindern, mit Beruf, mit Haus, alles legitim, alles erlaubt. Eine gelungene Ehe ist vielleicht aber das, was du dir heute versprechen kannst. Das musst du jetzt nicht machen, das kannst du deinen Partner vielleicht zu Hause machen. Die schönste Liebeserklärung zum Thema Treue ist, meine ich, wenn ich zu ihm sagen kann, zu ihr sagen kann, ich will mit dir alt werden. Ja. Überleg dir mal. Das ist vielleicht nicht das Thema für 16-Jährige. Das verstehe ich auch. Aber wenn wir vor Ehe sprechen, können wir nicht nur an heute denken. Wir müssen an übermorgen und an nachher denken. Deswegen finde ich, das ist eigentlich kein schlechte Liebeserklärung. Ich finde es eigentlich wunderschön. Ich finde es nicht besser, als zu sagen, du hast schöne Augen. Ich will mit dir alt werden. Ich finde es schöne Liebeserklärung. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich preise deinen wunderbaren Namen, dass du uns in eine Ehe hineinbringst, wo wir so vieles erleben dürfen. Und weil wir wissen, dass du in unserer Mitte bist, weil wir wissen, dass du uns zusammengeführt hast, wissen wir auch, dass du es gut mit uns meinst. Wir wollen in deinem Namen unsere Ehen segnen und schätzen und wissen, was wir an unseren Partner haben. Wir wollen auch unsere Probleme zu dir bringen, Herr. Und wissen, dass du auch derjenige bist, der Vergebung schenkst. Und so dürfen wir es auch lernen, vergeben. Wir preisen deinen Namen, wir danken dir, Herr, dass du das tust und dass du uns darin wachsen lässt. Ich bitte um deinen Segen für jede Einzelne heute Morgen, der mit seiner Ehe vielleicht in Schwierigkeiten steckt, dass er seine Augen öffnet für dein Segen, für das, was du für ihn vorbereitet hast in seine Ehe, dass du diese Beziehung einfach erneuern möchtest, stärken möchtest und dass du neue Kraft und neue Geduld schenkst, Herr, weil du der Allmächtige bist und weil du die Ehe liebst. Wir danken dir für deinen Segen heute Morgen und ich bitte um deinen Segen für jede Einzelne heute Morgen. Amen.